Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, wieder einmal heute bei euch zu sein. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ihr den Matthias Kradolfer nach Eggeri geschickt habt. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, sonst hättet ihr ihn vielleicht nicht geschickt. Eggeri hat das Motto, dort wohnen, wo andere Ferien machen. Und meine Gemeindeleitung hat mir einmal gesagt, also wenn sie mich nicht gefunden hätten, hätten sie vielleicht mal Matthias Kradolfer als Pastor angefragt. Ich hoffe, es ist heute schlechtes Wetter dort, aber sonst kommt er vielleicht nicht mehr. Warum Gott Mensch wurde. Das ist ein Thema, das mich Tag für Tag sehr stark beschäftigt, weil das ist die Frage, die im 11. Jahrhundert dem Bischof Anselm von Canterbury gestellt wurde. Und ich habe ihn als mein Doktorthema ausgewählt. Darum, ich beschäftige mich sehr viel damit. Und er hat versucht, in seiner Zeit, die sehr ähnlich ist wie unsere heutige Zeit, Antworten zu finden. Weil er wurde mit Leuten konfrontiert, die noch nicht in einer christlichen Gesellschaft lebten. Er hatte mit Moslems zu tun, er hatte mit Juden zu tun, er hatte mit Leuten zu tun, die sehr gebildet waren und vor allem Philosophie studierten. Und immer wieder hörte er das eine, das ist ja schon gut, was in der Bibel steht, aber du glaubst ja auch nicht an meine heilige Schrift, wieso soll ich an die deine glauben? Und überhaupt, wie soll das gehen physikalisch? Gott wurde Mensch, der passt doch nicht in einen Menschen hinein. Und er hat dann versucht, Antworten zu finden, aber sein Mentor vor einer früheren Generation, der war gar nicht zufrieden mit dem, was er gemacht hatte. Wir haben die Antwort des Bischofs Lanfranc an Anselm nicht mehr auf seine Erstschrift, aber Anselm, so wie er war, hat einfach an seinen Mentor geschrieben und wollte sagen, kannst du dir das mal anschauen, was hältst du davon, was ich geschrieben habe? Und eben die Antwort haben wir nicht mehr. Wir wissen einfach aus dem Antwortbrief von Anselm, dass sein Mentor alles andere als begeistert war. Und er muss ihm gesagt haben, also hör mal, da hat es viel zu wenig Bibelzitate drin und viel zu wenige Antworten aus der christlichen Tradition. Und Anselm hat sich das überlegt und hat gesagt, gut, Moment mal, ich sage nichts anderes, als was die Bibel und die christliche Tradition sagt. Aber ich versuche es so zu sagen, auch wenn meine Gründe schwach sind, auch wenn ich nicht so gebildet bin wie meine Vorgänger, dass ich Antworten finde für die Menschen heute, die sie verstehen. Und es ist ihm damals gelungen, weil man weiß, dass er viele Leute mit einem nichtchristlichen Hintergrund taufen durfte. Und darum ist diese Frage, warum wurde Gott Mensch, nicht so ganz einfach. Weil sie beinhaltet sehr viele Schichten. Wieso wurde Gott Mensch? Der ewige, allmächtige Gott. Wie geht das überhaupt? Was bedeutet das überhaupt? Was hat das für Konsequenzen für uns Menschen? Und da können wir nicht einfach immer auf die Antworten der vorherigen Generation gehen, weil sie häufig eine andere Frage haben als wir sie heute haben. Ich kann euch ein Beispiel machen. Meine Studierenden am ISTL, die müssen jeweils einen Straßenevangelisationskurs machen und dann lernen sie Fragen zu stellen. Und eine Frage, die sie stellen müssen, ist: Weißt du, dass Gott ein Problem mit dir hat? Und dann habe ich sie gefragt im Kirchengeschichtsunterricht, ich habe Reformation unterrichtet, habt ihr den Eindruck, dass Luther den Leuten diese Frage gestellt hat? Diese Frage hat auch Luther nie gestellt, sondern wenn man sie ihm gestellt hätte, hätte er gesagt: Selbstverständlich weiß ich, dass Gott ein Problem mit mir hat. Weißt du, und siehst du alle, wir kommen gar nicht mehr nach, da war die Pest, ich peitsche mich aus, ich schlafe auf dem Boden, ich bin ins Kloster gegangen. Und glaubst du, wenn ich nicht wüsste, dass Gott ein Problem mit mir hätte, dass ich dann das alles machen würde? Also der Staupitz, mein Ziehvater, der regt sich so auf. Ich komme alle halbe Stunde zur Beichte. Und er sagt mir, ich hätte noch nie etwas Interessantes gebeichtet, damit ich solle. Aber ich fühle mich so sündhaft, ich weiß doch, dass Gott ein Problem mit mir hat. Und du kommst jetzt und fragst mich: Weißt du, dass Gott ein Problem mit mir hat? Das wissen doch alle. Und dann war damals aber die Frage, die er den Leuten stellen musste: Weißt du, dass Gott mit dir durch Christus kein Problem hat? Man stellt immer die Frage, die Leute eigentlich nicht haben. Man sagt immer das, was sie nicht wissen, oder versucht auch Antworten auf ihre Fragen zu geben. Und in dem Moment, in dem man weiß, heute müssen die jungen Studierenden den Menschen beibringen, Gott hat ein Problem mit ihnen, kann man davon ausgehen, dass sie es eben gerade nicht wissen. Genauso wie man am ausgehenden Mittelalter den Leuten sagen musste: Weißt du, dass Gott dich liebt? Da hätten sie schon eher Fragen gehabt. Und so gibt es unterschiedliche Antworten, und die Bibel gibt unterschiedliche Antworten für unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten. Und eine Stelle, die sehr viel aber von diesen Antworten gibt, steht in Matthäus Kapitel 17 ab Vers 1, die sogenannte Verklärung von Jesus. Ich lese dazu den Text vor. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, sein Bruder, und ging mit ihnen allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe da, erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist für uns gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Da er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und eine Stimme aus der Wolke sprach: Das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und da sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt dies Gesicht niemand sagen, bis des Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten? Zuvor müsse Elia kommen. Jesu antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch des Menschensohn leiden müssen vor ihnen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Jesus ist wieder mal mit seinen Jüngern unterwegs. Und wie immer, wenn Jesus unterwegs ist, ist das nicht einfach nur ein Wanderweg, sondern er hat alles im Detail bis zur kleinsten Symbolik geplant, um Aussagen zu machen, und er hofft, die Jünger irgendwo verstehen die doch das hoffentlich. Ich will es nicht immer nur verbal sagen, sondern ich möchte, dass sie selber darauf kommen. Und er nimmt nur seinen engsten Kreis mit sich, Petrus, Johannes und Jakobus. Also nicht der Bruder von Jesus, sondern der Apostel. Das ist sein innerster, engster Kreis. Und sie gingen auf einen hohen Berg. Und wenn es um Berge geht in der Bibel, das hat immer eine sehr große Bedeutung, weil hier geht er auf einen Berg, wie Mose einst in der Wüste auf einen Berg gegangen ist und nimmt mit sich seine Jünger, so wie Mose Josua mitgenommen hat. Und er ist jetzt auf diesem hohen Berg, macht damit eigentlich den Anspruch, ich bin der neue Mose, darum gehe ich jetzt hier auf den Berg. Und plötzlich passiert etwas. Er wird völlig verklärt vor ihnen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Was bedeutet das? Das ist zuerst einmal eine Anspielung auf Daniel Kapitel 7, Vers 9, wo Daniel sieht, wie ein Menschensohn wird zu einem gebracht, der absolut weiß ist und davon leuchtet. Und das war niemand anderes als Gott selber. Das heißt, was passiert hier jetzt in diesem Moment? Das ist der einzige Moment, an dem das passiert im Leben von Jesus vor seiner Kreuzigung, ist, dass er seine Göttlichkeit offenbart. Im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 1 bis 3 heißt es, dass jetzt noch nicht offenbart worden ist, wer wir sein werden. Wenn wir es aber werden, dann werden wir sein wie er. Das ist etwas ganz Spezielles, weil hier zeigt Jesus, wie er wirklich ist. Übrigens, nach seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt sieht er genauso aus, als er Johannes, dem Apostel, in seinen Spätjahren begegnet und ihm die Offenbarung wiedergibt. Hier zeigt Jesus, wie er wirklich ist. Und Johannes hat das so sehr verstanden, was das jetzt hier bedeutet, dass er später sagt, es war im Leben von Jesus auch so. Es war total verborgen, wer er wirklich ist. Von außen her, da war er ein völlig normaler Mensch. Aber auf dem Berg der Verklärung, sagt auch Petrus in seinem zweiten Brief, da haben wir seine Herrlichkeit gesehen. Aber was passiert hier? Jesus ist hier immer noch zu 100% Mensch und er war vorher schon 100% Gott, aber es wurde in diesem Moment offenbart, was Gott mit der Menschheit vorhatte durch die Menschwerdung von Jesus. Natürlich, das steht auch am Ende. Wieso wurde Gott Mensch? Eine ganz wichtige Antwort. Er wurde Mensch, wie wir es auch gehört haben aus Jesaja 53, um unsere Sünden zu tragen und dafür am Kreuz zu sterben. Und das ist ein unheimlich wichtiger Grund, wieso dass Gott Mensch wurde. Jesus kam, um uns vor dem Zorn Gottes und vor der Sünde und vor dem Satan zu erretten. Aber das lässt dann die Frage häufig offen, wozu sind wir gerettet? Es ist eine Sache zu sagen, wenn jemandem hilft und davor bewahrt, dass er auf der Straße nicht vom Auto überfahren wird, zu sagen, ich habe dich vor dem Auto gerettet. Aber dann ist die Frage, ja, wozu bin ich dann gerettet? Das Ziel war ja nicht, vor dem Auto gerettet zu werden, sondern dass man am Ende ans richtige Ziel kommt. Und Jesus zeigt uns dieses Ziel. Und ich glaube, es ist für uns ganz wichtig, wenn wir Menschen erreichen wollen, dass wir ihnen nicht nur sagen, wovor sie gerettet werden, sondern auch, wozu sie gerettet werden. Weil wir haben das eben in dem Lied gesungen, und das kommt in einer Strophe vor, wenn wir im Himmel sein werden für 10.000 Jahre und hell leuchten werden wie die Sonne. Oder wie es in einem anderen älteren Lied heißt, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Ja, woher wusste der Liederdichter das? Er hatte ein paar Bibelstellen gelesen, unter anderem die. Und sagt, hier sagt Jesus mit seinem, hör mal, das ist eigentlich, wozu Gott die Menschheit von Anfang an bestimmt hatte. Also es war nicht der Plan Gottes, dass die Menschen für alle Ewigkeit nackt in einem Garten rumrennen. Sondern der Plan hätte verschiedene Pläne gehabt, unter anderem über die Schlange herrschen, also nicht mit der Schlange philosophieren. Oder etwas bebauen, den Acker, aber bauen, letztlich sagt uns die Bibel in dem Gesamten, wäre auch die Idee gewesen, eine Stadt zu bauen, so wie wir sie am Ende der Bibel sehen. Die Idee wäre auch nicht gewesen, immer nackt zu sein, sondern am Ende der Bibel bekommen alle ein weißes Gewand. Vielleicht ist euch auch schon bei der Taufe aufgefallen, da tragen Täuflinge ein weißes Gewand aus diesem Grund. Das ist ein Zeichen dafür, du wirst es einmal für alle Ewigkeit tragen, weil du jetzt mit Christus verbunden bist und deine Sünden abgewaschen werden. Oder wir werden eine Krone tragen. Also das mit dem Nacktsein, das war nicht so gut, das haben Adam und Eva eingesehen, als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und sie haben plötzlich gemerkt, wie es steht. Und das war nicht so gut. Sie waren eben noch nicht dort, wo sie hätten sein sollen. Oder sie hätten vom Baum des Lebens essen sollen, um ewiges Leben zu bekommen. All das hätte man machen können. Also wirklich viel zu tun. Und der einzige Baum, der verboten wurde, ja, der ist interessant. Ich habe keine Kinder bis jetzt, aber ich weiß einfach, dass im Normalfall, habe ich das schon zugeschaut, ein Spielzeug ist für ein Kind nicht interessant. Erst wenn der Bruder damit spielen will, will man es plötzlich auch. Aber hier sagt uns Gott, wieso dass er Mensch wurde. Nämlich, damit unsere menschliche Natur Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. So sagt es auch Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 4. Durch Christus haben wir Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Nicht etwa, dass wir jetzt zeitlos wären, also das ist nicht so, aber alle Attribute, die irgendwo Sinn machen, die wir bekommen von ihm können, an seinem Charakter und an seiner Herrlichkeit, an der bekommen wir Anteil durch Jesus Christus. Darum haben auch sehr viele Christen daraus immer wieder gesagt, das findet man vom Kirchenvater Athanasius über Luther bis heute, Gott wurde Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird. Das heißt nicht, dass der Mensch Gott würde, ein zweiter Gott oder sonst wie das die Schlange sagte, sondern dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit und seinem Charakter bekommen. Und hier, schon bevor Jesus gekreuzigt wurde, zeigt sich das, dass das bereits vorhanden war. Die menschliche Natur wird dadurch, dass Gott Mensch wurde, bekommt sie Anteil an der göttlichen Natur. Das bedeutet natürlich, das geht nur durch Christus, weil er ist der Mittler, der uns diese Herrlichkeit bringt. Wie Petrus das sagt, durch Christus haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Und das zeigt sich etwas ganz Wichtiges, dass wir gerade heute den Menschen sagen, wozu bist du gerettet? Gegen das andere sind sie nämlich verbarrikadiert. Weil das haben wir früher sehr gut gemacht und den Menschen immer wieder gesagt, hör mal, du wirst durch Jesus Christus von deiner Schuld erlöst. Und dann haben die Menschen irgendwann gesagt, ach Schuld, das ist ein ödipaler Komplex, das kann man in der Psychotherapie lösen. Aber etwas, und es funktioniert immer noch bei Menschen, dass man ihnen das sagt und hilft. Aber häufig habe ich erlebt, wie Leute zum Glauben gekommen sind, wenn man ihnen sagt, wozu sie erlöst worden sind. Und wenn sie dann mal was wollen, dann sage ich ihnen auch noch, wovor sie erlöst werden müssen. Nämlich, dass Christus für ihre Sünde gestorben ist und dass man die noch bekennen sollte. Aber in der Regel, wenn sie wissen, ja, wieso sollte ich das machen als positiver Grund, sind sie häufig viel motivierter. Aber ich erlebe das auch im Leben von Christen, dass sie sagen, jetzt bin ich gläubig und jetzt muss ich was machen? Also möglichst keine Sünde begehen. Und wisst ihr, das ist so eine Sache, wenn ich sage, ich will keine Sünde begehen, dann kommt es meistens nicht so. Ich möchte ein Beispiel machen. Macht einmal alle eure Augen zu. Also, denkt bitte nicht an einen Elefanten. Denkt nicht daran, an seine stämmigen Beine, seinen kurzen Schwanz, wie er wedelt, an seinen langen Rüssel, mit dem er Erdnuss isst, an die Elfenbeinzähne, an seinen großen Kopf, mit dem er sich an alles erinnern kann. Denkt auf gar keinen Fall daran. So, habt ihr umgesetzt, was ich euch gesagt habe? Wer von euch hat an einen Elefanten gedacht? Hand hoch. Aber ich habe doch gesagt, ihr sollt an keinen Elefanten denken und ihr habt mir gesagt, er macht das. Und versteht ihr, so ist das auch mit der Sünde. Wenn ich immer an die Sünde denke, dann wird das früher oder später so sein, dass sie mich überwältigt. Wieso? Letztlich bin ich absolut, ist mein Leben auf die Sünde fokussiert, jetzt einfach im Negativen. Anstatt dass ich auf Christus schaue und sage, ich schaue auf dich, lebe du mein Leben und ich gehe mit dir vorwärts und hier hast du einen Auftrag für mich, zum Beispiel hier in der Gemeinde und wenn es nur im Gebet ist oder was man in der 60-Plus-Arbeit, in der Jugendarbeit, im Musikteam, im Gastbereich, dass man sich auf das fokussiert. Das ist auch der Grund, wieso das es immer wieder diese Phänomene gibt, wie so ein Autofahrer in den einzigen Baum in der Wüste fährt. Wieso? Weil er die ganze Zeit auf diesen Baum sieht und sich sagt, ich fahre da nicht rein. Und so ist das mit der Sünde auch. Wenn wir ständig an die Sünde denken, dann führen wir immer noch ein von der Sünde bestimmtes Leben. Und dann werden wir nicht froh. Und das hat dann irgendwann schon ab dem 2. Jahrhundert dazu geführt, dass man gesagt hat, also ich muss ganz sicher sein, dass ich nicht mehr sündige, ich habe mich taufen lassen, jetzt darf ich nicht mehr sündigen. Und sie haben dann sich gefragt, ja, was soll ich dann noch? Ich habe vor kurzem meine Kirchengeschichtsarbeit korrigiert bei Ignatius von Antiochien, den Apostelschüler. Und der hat sich gesagt, ja, was soll ich noch hier? Also das Evangelium verkündigen wäre eine gute Idee. Und der hat gesagt, okay, dann melde ich mich beim Statthalter an, ich sei Christ, dann darf ich vor die Löwen. Und das hat funktioniert. Christen wollten ihn noch retten und dann hat er gesagt, nein, rettet mich ja nicht, ich möchte jetzt wirklich für Jesus sterben, was soll ich noch hier? Oder dass man gesagt hat, ja, also ich glaube an Jesus, ich mache das alles, ich bin mit Jesus unterwegs, aber wirklich bekehren und taufen, das lasse ich mich auf dem Sterbebett, weil dann habe ich wirklich wenig Zeit, dass ich anschließend noch sündige. Mit dem Ergebnis, dass Leute zum Teil nicht so zufrieden mit guten Ärzten waren. Jetzt haben sie doch gesagt, ich darf zu Jesus, jetzt muss ich ein ganzes Leben ohne Sünde leben, das geht nicht. Und hier lautet das Ganze, schau auf Christus. Das ist aber auch bei Luther so. Der Grund, wieso dass er ständig Probleme hatte mit sich, ist, weil er immer auf sich selber geschaut hat und den Kampf gegen die Sünde, oh, ich sündige ja nicht, und nicht auf Christus geschaut hat, wie ihm geraten wurde, durch Christus hast du Vergebung und schau auf ihn. Und natürlich ist es so, dass wir von ewigem Feuer gerettet worden sind durch Jesus Christus. Aber es ist nicht nur so, dass wir gerettet worden sind, sondern dass wir wirklich dazu gerettet worden sind, dass wir Anteil an der Herrlichkeit Gottes bekommen und auch schon bekommen haben, auch wenn es noch nicht offenbart worden ist, was wir sein werden. Und jetzt lacht ihr vielleicht über diese Beispiele aus dem 2., 3., 4. Jahrhundert. Ich hab jemanden in meiner Gemeinde, der war früher in so einer Gemeinde, wo man erst auf dem Sterbebett getauft hat. Aber denkt einfach nur mal dran, wie viele Christen zum Beispiel Angst davor haben, sie könnten aus Versehen das Mahlzeichen des Tieres aus Offenbarung 13 annehmen. Und da gibt es ganz viele Theorien. Immer wenn was Neues rauskommt, ach, das könnte die Zahl 666 sein. Und es heißt in der Bibel, wer klug ist, berechnet die Zahl des Tieres. Ich möchte aber anfügen, wer doof ist, findet sie überall. Je nachdem, nach Generation, da war es Napoleon, dann, die älteren Semester mögen sich vielleicht noch erinnern, es war auch mal die Kreditkarte im Verdacht. Es ist schon noch blöder, wenn du dann in den Himmel kommst, dann steht Petrus an der Tür und sagt, leider hattest du Mastercard, wir nehmen nur American Express. Aber sonst ist alles gut, aber du hast das Mahlzeichen des Tieres, falscher Strichcode. Oder du bist in Gemeinde mit dem QR-Code gegangen, leider war es der QR-Code. Er lacht jetzt, aber das sind alles Live-Beispiele aus evangelikalen Kreisen aus den letzten 50 Jahren. Ich könnte noch politischer werden, aber ich lasse das jetzt mal. Es ist noch nicht so lange her, dass ich solche Gespräche führen musste. Aber das Entscheidende ist, wir haben durch Christus diese Zukunft, wir haben Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Und da müssen wir uns auch nicht jeweils fragen, was bringt die Zukunft jetzt unmittelbar, sondern Ich habe in Christus Anteil an der Herrlichkeit Gottes bekommen und diese kann mir niemand nehmen und ich gehe mit Christus in meinem Leben vorwärts. Er lebt in mir und er verwandelt mich immer mehr in diese Herrlichkeit. Durch Christus bekomme ich Anteil an der Herrlichkeit von Gott. Und das ist ein ganz bestimmtes Ereignis, das hier passiert in der Bibel. Und die Jünger verstehen das. Das sind auch Mose und Elia. Oder anders gesagt, das Gesetz und die Propheten im Alten Testament. Und das sind die zwei von dreien im Alten Testament. Da ist man sich nie so sicher gewesen, schon die antiken Juden nicht. Wie ist das mit deren Tod zugegangen? Wahrscheinlich sind die nicht tot. Weil Henoch ist in den Himmel gefahren, da heißt nicht, dass er gestorben ist. Dann Elia auch. Ich weiß, Erik von Däniken sagt, er wurde von einem UFO abgeholt. Aber er ging also zu Gott und nicht auf dem Planeten Pluto oder so. Und dann gibt es noch diese seltsame Geschichte, wo in Josua schreibt, im letzten Buch, des fünften Buch, Kapitel des fünften Buches Mose, und der Herr begrub ihn daselbst. Was heißt das? Weil Gott hat nichts mit Toten zu tun, nicht mal ein geweihter Priester darf zu Toten. Und Gott, weil er Gott geweiht ist, also was hat das mit dem zu tun? Also wahrscheinlich lebt er, weil sonst würde Gott nicht. Was heißt das, dass Gott ihn begräbt? Keiner war dabei, keiner hat es gesehen. Da haben schon die antiken Juden gedacht, ja, da ist was Spezielles passiert. Das war kein normales Begräbnis, wenn Gott das selber macht. Und darum hat man auch immer eigentlich gedacht, diese drei Figuren kommen wieder, wenn der Messias kommt und das Ende der Welt. Gott offenbart seine Herrlichkeit durch Christus und die Jünger denken, jetzt ist es soweit. Und darum sagt Petrus, ich will dir drei Hütten bauen. Also es ist jetzt nicht so, dass er denkt, oder je nachdem Zelt, es ist nicht so, dass jetzt Petrus denkt, ach, das wäre eine gute Zeit für ein Jungschilager. Sondern was er eigentlich hier sagt, ist, jetzt ist die Vollendung der Welt gekommen und jetzt kommt das Gericht Gottes über diese Welt und er möchte darum das Laubhüttenfest feiern. Weil das war im Alten Testament immer damit verbunden, dass Gott selber wiederkommt. Und es ist das Fest der sogenannten Späternte. Das heißt, hier kommt die Spätfrucht dazu. Jetzt kommen nochmal Leute zum Glauben, aber es ist eben gerade bei der Weinernte, das ist etwas, was bei den Propheten sehr negativ belegt ist. Wenn es heißt, und auf mich und auf mein Kleid, da spritzte das Blut wie Wein und ich trat die Kälte des Zornes Gottes, dann ist das nicht unbedingt Positives, zumindest nicht für die betroffenen Leute. Ich würde jetzt sagen, also wenn das dem Antichristen passiert, okay, aber nichts Positives. Und Petrus denkt, jetzt ist das ultimative Laubhüttenfest gekommen, so wie Zacharia davon geredet hat, jetzt kommt der Messias, er stellt seinen Fuß auf den Ölberg und der Ölberg spaltet sich und wir können von dort vor den Römern durchrennen und die Römer werden sich selbst bekriegen und dann werden wir in Freiheit leben und das ist mit dem Laubhüttenfest gemeint. Diese Perspektive hatte Petrus und jetzt muss ihm Jesus leider sagen, ja, das alles könnt ihr haben, aber es muss hier schon noch einiges geschehen. Weil es ist ein Teil des Heilswerks, Gott wurde Mensch, damit wir Anteil an seiner Göttlichkeit erhalten, wie es 2. Petrus 1, Vers 4 sagt. Aber es geht noch weiter. Er sagt ihnen, dass nicht bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Weil noch ist die Menschheit nicht vollendet mit dem. Gott wurde Mensch in Christus, um ewiges Leben zu bekommen. Also eigentlich hätte das Adam recht einfach gehabt, wisst ihr, Baum, Frucht, Essen, ewiges Leben. Und man hätte sich sehr viel Eseleien in der ganzen Weltgeschichte erspart. Das wäre nicht so schwierig gewesen. Jetzt wird es komplizierter. Wie bekommt die Menschheit ewiges Leben, indem Christus selbst von den Toten aufersteht? Und wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Weil es reicht nicht einfach, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Wisst ihr, ihr könnt manchmal so an Ostern so Artikel lesen, da schreibt ein Theologe, ja, Jesus habe nicht die Botschaft des leeren Grabes, sondern die eines neuen Lebens gebracht. Was übersetzt heißt aus dem Theologischen, Jesus Christus ist im Grab verrottet, aber wir können das nicht zugeben, sonst sind wir arbeitslos. Jesus auferstand von den Toten. So sagt auch Paulus, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Die Vollendung des Menschen braucht die Auferstehung von den Toten. Ein sterblicher Jesus starb und auferstand von den Toten, damit für die ganze Menschheit ewiges Leben zur Verfügung steht. Und auch für dich heute. Du brauchst dich nicht vor dem Tod zu fürchten. Du kannst auf Christus schauen. Und dadurch wirst du befreit, dein Leben wirklich zu leben. Weil die meisten Dinge, die wir tun, die Gott nicht gefallen, tun wir, weil wir Angst vor dem Tod haben und denken, ich muss doch noch ein wenig Spaß haben, bevor ich sterbe. Oder wie das schon bei den Assyrern im Alten Testament oder den Israeliten oder im Neuen Testament bei Paulus, es heißt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn man wirklich etwas auf dieser Erde bewegen will, dann braucht man einen festen Halt, wie man ihn in Christus hat, aber man braucht auch die Perspektive auf ein besseres Dasein. Wer ganz im Diesseits gegründet ist, wird letztlich das Diesseits vernachlässigen. Wer aber im Jenseits begründet ist, der kann sich einsetzen für eine bessere Welt, kann sich einsetzen für die Gemeinde von Jesus und kann auf etwas anderes blicken als den Tod. Weil sonst blickt man einfach darauf, also ich werde irgendwann gefressen vor den Maden oder kremiert. Was mache ich noch bis dann? Dann ist fertig. Ja, was soll ich mich dann darum bemühen, dass es für die Leute, die es weitergeht? Und Jesus Christus vollendet uns Menschen und gibt uns, die wir keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens haben, das ewige Leben und wird für uns selber zum Baum des Lebens. Und jeder, der davon isst, wird das ewige Leben haben, so wie wir es im Paradies hätten haben können. Und das ist etwas ganz wichtig. Jesus ist auferstanden. Und wenn ihr denkt, ach, aber die Rechtfertigung, für mich ist vor allem das Kreuz wichtig und die Rechtfertigung, das ist alles super wichtig. Aber wenn ihr einem Menschen heute sagt, Gott rechtfertigt dich durch Christus, dann wissen die gar nicht, wovon wir reden. Also vielleicht noch ein bisschen Hardcore-Katholiken in der Innerschweiz, aber so in der Stadt Zürich schauen die einem komisch an. Jesus gibt uns das ewige Leben. Und so sagt auch Paulus im letzten Vers des Römers Kapitels 4, Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Wir bekommen Rechtfertigung auch durch die Auferstehung. Und Paulus sagt, wenn Jesus im Grab verrottet ist, dann ist euer Glaube nichts, dann seid ihr immer noch in euren Sünden. Aber Christus ist auferstanden und darum werden auch wir mit ihm auferstehen und Anteil an dieser Herrlichkeit bekommen. Seine Herrlichkeit war offensichtlich zu einem großen Teil, als er auferstanden war. Und wisst ihr, manchmal werde ich solche Dinge gefragt, wie: Darf ich im Himmel noch essen? Und meine Antwort darauf ist: Jesus hat nach seiner Auferstehung gegessen und es ist nicht durchgegangen wie ein Gespenst. Aber ich kann euch sagen, den Job des Fitnesstrainers wird es nicht mehr brauchen. In Jesus Christus, da wurde Gott Mensch. Und er tat es aus den unterschiedlichsten Gründen. Erstens, damit wir Menschen Anteil an seiner göttlichen Natur und seiner Herrlichkeit bekommen, damit wir sehen, wo es hingeht. Und das ist unsere Zukunft, zu scheinen, wie Jesus Christus selber scheint und Anteil an seiner Herrlichkeit zu bekommen. Jesus Christus wurde Mensch und starb für unsere Sünden am Kreuz, damit wir vor dem Zorn Gottes gerechtfertigt sind und in eine persönliche Beziehung mit ihm hineinkommen können. Und Jesus Christus wurde Mensch, damit er von den Toten auferstehen konnte, und so bekommen wir Menschen Anteil am ewigen Leben. Weil er auferstanden ist, werden wir auferstehen. Und weil er lebt, darum werden wir leben. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Herr, es gibt die unterschiedlichsten Dinge, die wir davon lernen können und was es für uns bedeutet. Aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der uns gerettet hat. Dass du der bist, der uns Anteil an dieser Herrlichkeit gibt und das als freies Geschenk. Amen.